Hallo und herzlich willkommen zur 206. Folge von To Read or Not To Read, dem Lesepodcast mit mir, Tobias Micke. Ja, es ist ja nicht so lange her, seit ich die letzte Folge aufgenommen habe. Deswegen gibt's auch nichts Spannendes zu erzählen. Ich erzähle ja hier manchmal so podcastbezogene Dinge. Mir sind dann ein paar Artikel über den Weg gelaufen, aber das habe ich jetzt im letzten Moment für unpassend gehalten. Das jetzige Buch ist ein Überbrücker quasi, weil eigentlich hatte ich ja gesagt, ich habe mal irgendwie wieder Lust auf was in Anführungszeichen Lustiges, was Unterhaltsames, also nach was Fiktiven, belästrigt, nennt es wie ihr wollt. Und jetzt habe ich doch wieder ein Sachbuch gelesen, weil ich in meiner Kiste rumgewühlt habe und das, was ich da an Belästrig hatte, hat alles mich nicht so angesprochen. Und da habe ich dieses Buch hier, was recht dünn ist, dachte ich, ja, das ist ja recht dünn, das liest du das erstmal und dann siehst du weiter. Und dann lief mir ein anderes Buch über den Weg, was ich als nächstes vorstellen werde. Das ist mal was Leichtes, das ist jetzt nicht abwertend gemeint, das ist halt mal kein Sachbuch. Und das ist für mich dann in dem Moment schon was Leichtes. Also was, ja, vielleicht auch ein bisschen stimmungsaufhellend ist. Aber da verrate ich noch nicht, was das ist. Das werdet ihr dann sehen bei der nächsten Folge. Nun aber zu dieser Folge. Das Buch, um das es in dieser Folge gehen soll, ja, hat den Titel Ukraine verstehen, Untertitel Geschichte, Politik und Freiheitskampf. Und nachdem ich das Buch gelesen habe, habe ich für mich wieder den Folgenuntertitel erdacht, ein geschundenes Land. Weil wenn man das so liest, beschäftige mich ja viel mit der Ukraine. Ich hatte ja auch mal so Ukraine-News auf YouTube gemacht, die ich mich aber nicht getraut habe, öffentlich zu posten, sondern nur nicht gelistet, aber auf einer Playlist veröffentlicht, die aber auch nicht gelistet war und dann nur über Links musste man wissen, ne, also nicht gelistet bei YouTube heißt ja, man muss den Link haben, weil ich halt wirklich so ein bisschen Schiss habe, mit diesem Thema so an die Öffentlichkeit zu gehen. Gut, nun, dieses Buch hier stelle ich vor und hat dieser Podcast auch nicht so die Riesenreichweite. Wollen wir mal nichts heraufbeschwören. Aber wie gesagt, für mich war so die Empfindung nach dem Lesen des Buches, es ist einfach ein geschundenes Land. Und das ist nicht schön. Das Buch ist erschienen, schon, muss man sagen, am 24.09.2022. Und da ist natürlich in den letzten 3 Jahren, naja, sind ja noch nicht ganz 3 Jahre, ist natürlich schon eine Menge passiert. Aber es geht halt um die Geschichte im Sinne von, ja, seitdem man sagen kann, dass es so irgendetwas wie die Ukraine gibt, bis eben jetzt im Sinne von 2022. Der Autor ist Steffen Dobbert mit Doppel-B, also würde ich Dobbert sagen, nicht Dobert, sondern Dobbert. Geboren 82 in Wismar, ist ein deutscher Journalist und Autor. Ich frage mal kurz die Wikipedia. Er studierte Wirtschaftswissenschaften an der Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein und an der Handelsschule Vaasa mit Doppel-A oder einem A ist eine westfinnische Hafenstadt. Nach dem Abschluss als Diplom-Betriebswirt arbeitete er 10 Jahre als Journalist, unterbrach seine Tätigkeit 2015, um in Berlin sowie an der Stanford University, also ganz schön rumgekommen, Europawissenschaften zu studieren. Also, ne, Europawissenschaften geht ja schon so ein bisschen in die Richtung. Also, weil hier geht's halt so um, wie der Untertitel sagt, Geschichte, Politik und Freiheitskampf. Das ist ja, hat ja nicht so viel mit Wirtschaftswissenschaften zu tun. Aber gut, man könnte vielleicht sagen Quereinsteiger. Das Buch ist erschienen im Verlag Klett Cotta. Weiß ich nicht, ob ich den Verlag schon mal hatte. Also ich namentlich war mir bekannt. Klett Cotta ist eine Verlagsgemeinschaft im Unternehmen der Klett-Gruppe. Boah, klingt logisch. Der Ernst Klett Verlag hat 1977 den 1959 gegründeten Cotta Verlag übernommen. Und so entsteht dann Klett Cotta. Ja, also wie gesagt, nix hier. Wir sind mal erfreulicherweise nicht bei Random House, Pinguin, Bertelsmann, whatever, sondern ja, weil die Ernst Klett Gruppe oder Ernst Klett Aktiengesellschaft ist halt eine eigenständige Aktiengesellschaft, wo nicht jetzt wieder, ne? Im Ranking der größten deutschen Verlage stand die Klett Gruppe auf 2023 auf dem 3. Platz hinter, und das finde ich interessant, der Haufe Gruppe und Springer Nature. Springer Nature, nicht Axel Springer, sondern Springer Nature, wissenschaftliche Verlagsgruppe. Und die Haufe-Gruppe, das ist nun ein Thema für sich, weil Haufe kenne ich jetzt aus beruflichen Gründen, weil das sind eben auch Anbieter von Software, das ist ja so mein Beritt, und die sind viel unterwegs, auch in der Branche Immobilienwirtschaft, wo ja ich so mit meiner Software auch unterwegs bin. Aber das führt jetzt zu weit, merke ich gerade. Apropos Weg führt zu weit, der Weg zum Buch. Ich habe es von meiner Frau bekommen und nicht aus dem Anlass, einfach so, weil eigentlich hat sie mir ein anderes Buch geschenkt, das ich hier auch mal vorstellen werde. Das ist aber dann wieder was Sachliches, ein Sachbuch. Weil der Autor dieses Buches hat ein anderes Buch geschrieben zusammen mit jemand anders und die beiden waren zu Gast beim NDR auf dem roten Sofa. Das gibt da im NDR dieses Format, das heißt das? Das? Ja, das mit Ausrufezeichen, und da sitzen die Leute halt auf dem roten Sofa und ja, da sind dann auch manchmal Leute zu Gast, die ein Buch geschrieben haben, und da haben diese beiden Autoren, also dieses Autorenteam, hat quasi das Buch, das andere Buch vorgestellt. Und als meine Frau eben dieses andere Buch eigentlich mir kaufen wollte, ist ihr, weil es wahrscheinlich daneben lag, weil es vom selben Autor ist und so grob in dieselbe Richtung geht, hat sie das gleich auch mitgenommen. Ich habe dann entdeckt, da steht auch Mängelexemplar, war wahrscheinlich sehr günstig. Aber wie gesagt, ist, also ursprünglich hier steht 12 Euro, hat das mal gekostet. Vielleicht war es günstiger, war ja auch kein Geschenk. Egal, kommen wir jetzt zum Buch, zum Inhalt des Buches. Und da lese ich mal wieder eine Inhaltsangabe von, keine Ahnung, vom Verlag, vom bösen A, von irgendjemanden. Einmal so als Überblick. Zerstörung des Kosakenstaates, Holodomor, blutige Revolutionen und Putins Invasion. Die Ukraine musste eine Menge verkraften, vielleicht mehr als jede andere Nation Europas. Viel zu lange haben wir die Ukraine nicht verstanden, wussten nichts mit der Kiewer Rus, mit Ivan Mazepa, dem Holodomor und dem Budapester Memorandum anzufangen. Steffen Dobbert beschreibt einen brutalen Weg zur Freiheit und die Entwicklung eines ukrainischen Nationalbewusstseins. Von den Ursprüngen des ersten Kosakenstaats über die Ausrufung der ukrainischen Volksrepublik bis zum aktuellen Verteidigungskrieg. Eine prägnante Überblicksdarstellung in zugänglicher Sprache, die das erforderliche Wissen vermittelt, um die Vorgänge in der Ukraine einordnen und verstehen zu können. Da geht schon los. Es wird von der Kiewer Rus gesprochen, nicht von der Kiewer Rus. Es wird auch in dem Buch konsequent eben, werden die ukrainischen Ortsnamen verwendet. Also Kiew schreibt sich K-Y-J-I-W für statt Kiew und Krim mit Y statt mit I. Aussprechen tut man es, soweit ich weiß, genauso. Er steigt ein in die Geschichte, nicht sozusagen chronologisch, sondern macht so einen Sprung, ich sag mal, nicht in die Mitte, aber er fängt an mit einer Person, das ist Taras Schewtschenko, Jahrgang 1814. Der hat nämlich in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts gekämpft für ein Ende der Leibeigenschaft. Dazu muss man wissen, dass in diesem ganzen, ja, was man damals vielleicht Russland alles nannte, das Zarenreich, dass da noch sehr, sehr lange im Verhältnis zu Rest, also ist ja auch, Ukraine ist ja Europa, Russland ist teilweise Europa, also wären sozusagen im, ich sage jetzt mal in unserem Teil von Europa, die Leibeigenschaft schon aufgehoben war sie im Zarenreich, gab es noch die Leibeigenschaft, und dieser Herr Schewtschenko hat halt ja dafür gekämpft, dass das mal vorbei ist mit der Leibeigenschaft, weil ist halt scheiße. Und 1847 wurde er vom Zar verhaftet und aus der Ukraine verbannt. Also damals gab es halt die Ukraine schon. Und mit der Begründung, denn sonst könnte das Bestehen der Ukraine als selbstständiger Staat Wurzeln schlagen. Also damals hat schon, damals der Zar, ich weiß nicht, wer 1847 Zar war, hat schon Sorge gehabt, dass die Ukraine irgendwie ein selbstständiger Staat sein könnte, was die Ukraine gerne sein wollte. Ich habe bei dem Thema gemerkt, ich habe schon wieder komplett, ich habe ja mal hier ein Buch, das habe ich in zwei Teilen vorgestellt, das war The Romanovs, das war ja irgendwie 1600 irgendwas, also früh 1600 bis 1917, glaube ich, die gesamte Ära, wo aus dem Hause der Romanovs immer die Zaren gestellt wurden. Und da habe ich bestimmt auch schon Dinge über die Ukraine gelesen, auch wenn da vielleicht denn eben, und da fängt es dann auch an hier, von der Kiewer Rus gesprochen wird. Und das ist interessant, also ich habe hier stehen, zurück ins 9. Jahrhundert. Also das Buch fängt, was die Geschichte der Ukraine angeht, quasi an im Jahr also nicht im Jahr, im 9. Jahrhundert, weil dort entsteht das Großreich Kiewer Rus. Weil Rus waren ein historisches Volk in Osteuropa. Und daher kommt der Name der Region Rus, also auch der Kiewer Rus. Und wahrscheinlich ist das auch das Rus, aus dem das Wort Russland entstanden ist. Aber ne, es gab halt schon früh, eben im 9. Jahrhundert, gab es die Kiewer Rus. In der Wikipedia sehe ich, steht immer noch Kiew, wobei da steht auch Kiewer Rus. Es ist halt so eine Sache in der Wikipedia, wie die Dinge genannt werden. Und das da ist sozusagen, zu der Zeit ist quasi die Ukraine, ich habe es hier die Geburt der Ukraine genannt, Fragezeichen, und ich lese mal vor. Tatsächlich sollen bis zu 12 Millionen Menschen in etwa 300 Städten innerhalb der Rus leben, was etwa ein Fünftel der Bevölkerung auf dem ganzen Kontinent ausmacht. Es ist der Großfürst Wolodimir, ne, kennen wir ja Wolodimir so als Name, der gemäß der Nestor-Chronik die Rus sogar durch eine Art Staatsreligion zu einen versucht. Dazu soll er Missionare des katholischen Papstes aus Rom, Abgesandte des Islam und des Judentums in Kiew empfangen haben. All diese Glaubensvertreter müssen jedoch erfolglos wieder abreisen. Der Großfürst entscheidet sich für das orthodoxe Christentum aus dem Byzantinischen Reich und darf dafür als erster europäischer Herrscher eine Schwester des Kaisers von Konstantinopel heiraten. 988 lässt Wolodimir sich auf der Krim-Halbinsel taufen. Das ist noch wichtig. Ich notiere mir immer nur, wo ich anfange zu lesen und nicht, wo ich aufhöre. Weil, das ist doch noch spannend, im Dnipro und im Rest des Reiches befiehlt er Massentaufen für die Bevölkerung, lässt heidnische Götzen entfernen, fördert das Buchhandwerk, gründet Bibliotheken, finanziert Schulen, lässt Hrivnja-Münzen, das ist die Währung, mit einem Dreizack, Trisub, prägen. Das Wappensymbol der Ukraine ist heute auf Briefmarken, Geldscheinen und dem Emblem der ukrainischen Armee zu sehen. Und ne, wenn Wladimir Selenskyj da in seinem Dresden ist, manchmal so, manchmal in derselben Farbe wie das Material des Kleidungsstücks, deswegen muss man genau hingucken, ist halt dieser Dreizack zu sehen. Also dieser Dreizack hat halt eine 1000-jährige Geschichte, kann man sagen, mehr als 1000-jährig. Ja, dann gab es die Zeit der Hunnen, das war aber gar nicht mehr Genghis Khan, sondern wenn ich das richtig erinnere, war sein Enkel das mittlerweile schon, der mit den Hunnen dann auch mal da durch die Gegend kam, und nach den Hunnen kamen halt die Kosaken. Kosaken ist ja auch so eine Kulturreferenz, ne? Hier Genghis Khan, wie Heereiter, Hoheiter, Kosaken. Ja, also ne, ist auch so ein Begriff, Kosaken. Und die man wahrscheinlich heute auch wieder spontan mit Russland verbinden würde, was aber wohl eher nicht stimmt, weil Kosaken eher auf ukrainischem Gebiet, also das heute die Ukraine ist, und ja, damals war es eben die Kiewer Rus. Dann habe ich hier eine Zeit lang nichts mehr, es geht weiter mit Mitte des 17. Jahrhunderts. Der Anführer, Hetman ist sozusagen so ein Titel, nicht, ist kein Vorname, Hetman Chmelnitsky, es ist wirklich schwer, finde ich, sowas auszusprechen für uns, ruft zur Revolte auf gegen das Königreich Polen und das Großfürstentum Litauen. Das wusste ich jetzt auch schon, dass, also wer ein bisschen mal sich mit Geschichte, europäischer Geschichte, der weiß ja, dass Polen auch nun immer wieder von links und rechts erobert, aufgeteilt, zeitweise mal komplett von der Karte verschwunden, dann wieder und zuletzt ja nach dem Zweiten Weltkrieg wieder neu zurechtgeschnitten wurde. Aber wenn man mal entsprechend weit in der Geschichte zurückgeht, wir sind hier Mitte des 17. Jahrhunderts, es gab dann halt mal so ein gemeinsames Ding Polen-Litauen, das war ein Riesengebiet. Also wenn man sich so eine Karte anguckt, das war halt, ich sag, übertreibe mal, halb Osteuropa war Polen-Litauen, und das ist hier gemeint mit Königreich Polen und Großfürstentum Litauen. Das erstreckte sich aber auch auf das Gebiet, was wir wiederum heute als Ukraine kennen. Wurde ja dann manchmal nicht so viel Rücksicht drauf genommen, wenn da irgendwelche Volksgruppen waren, die irgendwie eine Identität hatten, wurde ja nicht immer Rücksicht drauf genommen. Ist ja bis heute manchmal schwierig. Damals war die Revolte war leider auch gegen die Juden gerichtet, die es zu der Zeit natürlich auch in Europa gab und die ja so fast seit, ich sag mal, Menschengedenken sich solchen Angriffen ausgesetzt sahen. Zitat, bis zu 20.000 Menschen jüdischer Religion werden in den ersten Judenmassakern der Geschichte Osteuropas getötet. Wie gesagt, 17. Jahrhundert. Interessant fand ich hier die Formulierung Menschen jüdischer Religion, weil später wird von Juden gesprochen, ohne dass man jetzt so richtig weiß, was ist jetzt mit Juden gemeint. Das Jüdische definierte sich das Jüdische jetzt über die Religionszugehörigkeit oder die Abstammung oder Selbstbezeichnung. Das ist hier an manchen Stellen war mir nicht so ganz klar, was damit, wie diese Einteilung das war. Dann, wir sind doch im 17. Jahrhundert, 1654, das russische Zarenreich als Schutzmacht, lese ich mal vor, unter Chmelnitskis Führung schließen die Kosaken einen Vertrag, der die Zukunft der Ukraine über Jahrhunderte, sogar bis heute prägen wird. In der Sowjetunion werden von der Kommunistischen Partei beauftragte Geschichtsschreiber diesen Vertrag von Perejaslav zu Beginn der in Anführungszeichen Wiedervereinigung und der in Anführungszeichen ewigen russisch-ukrainischen Freundschaft erklären. 1954, also 300 Jahre später, wird anlässlich seines 300. Jahrestages die Krim-Halbinsel als Zeichen für die unverbrüchliche Freundschaft der beiden Brüdervölker innerhalb der Sowjetunion zurück an die ukrainische sozialistische Sowjetrepublik gegeben. Viele Anführungszeichen. Ja, die ukrainische sozialistische Sowjetrepublik war sozusagen das Land, die UdSSR war ja die Union der sozialistischen Sowjetrepubliken und die bestand eben aus mehreren Sowjetrepubliken und dann gab es eben die ukrainische sozialistische Sowjetrepublik zu der Zeit, 1954. Und selbst in Russlands Propaganda unter Wladimir Putin soll der Vertrag als Namensgeber für eine notwendige PR-Kampagne für die Annexion und Zerschlagung der modernen Ukraine dienen. Motto laut einem Strategiepapier, das im Februar 2014 im Kreml kursiert, Putin 2.0, du gibst uns den Vertrag von Perejaslav 2.0. Also, ne, kann man sagen, da eben war Russland eine Schutzmacht, die gesagt hat, wir schützen die Ukraine vor Polen-Litauen. Dafür betrachten wir euch aber auch als unser Eigentum später jedenfalls. Dann hält das nicht lange vor, die Ukraine zerfällt, weil durch die Teilungen Polens im 18. Jahrhundert, hatte ich ja schon angedeutet, fallen Gebiete der heutigen Ukraine an Russland, unter anderem die Sloboda-Ukraine, eine historische Region rund um das heutige Charkiw, vorübergehend auch an Ungarn, ans Osmanische und ans Habsburgerreich. Also da ist so, ne, dasselbe Schicksal wie Polen erleidet auch die Ukraine. Sie wird eigentlich unter anderen Ländern aufgeteilt. Zarin Katharina II. Löst erst das Amt des Hetmans auf, also des Anführers der Ukraine, und lässt 1775 die Festung hinter den Stromschnellen, die Saporischskaja Sich, zerstören. Da war dann sozusagen mal eine Zeit lang keine Ukraine am Start. Dann macht er einen kurzen Sprung in die Gegenwart, also nicht ganz in die Gegenwart, in den März 2020 und erzählt, wie er ja, in der Ukraine unterwegs ist und ja, berichtet, warte, kann das März 2020 sein oder 2022? Schreibt er es hier? Nee, 22. Ich dachte gerade, das kann gar nicht sein, weil März 22, er springt quasi aus Sicht des Buches an die Gegenwart. Er hat das Buch im Sommer 22 geschrieben oder zu Ende geschrieben. Und im März 22 war ja schon Vollinvasion. Und da war er eben unterwegs in der Ukraine, hat dann da einen Anhalter mitgenommen. Das war eigentlich einer, der wollte sich eigentlich, also ein junger Mann, der eigentlich sich verkrümmeln wollte, weil er keinen Bock hatte auf Kriegsdienst. War ja schnell nach der Vollinvasion, wurde ja das Kriegsrecht von der Ukraine ausgerufen und dann durften über 18-Jährige bis, weiß ich nicht welches Alter, durften das Land nicht mehr verlassen, weil man sagte, die brauchen wir zum Kämpfen. Und der wollte eigentlich das Land verlassen und ja, dann ist er mit dem zusammen ein bisschen unterwegs, weil der sagt, okay, hat gerade es versucht über die Grenze, hat es nicht geschafft und sagt, ich versuche das später mal irgendwie mit dem Zug. Und dann sind sie gemeinsam unterwegs und dann begegnen sie jemanden, eben einem, der ganz bewusst im Land bleiben will und das Land auch verteidigen will. Also der da, was weiß ich, um sein eigenes Grundstück schon angefangen hat, irgendwelche Abwehreinrichtungen einzubauen. Und das beeindruckt dann wieder diesen Pseudo- oder nicht ganz Deserteur und der sagt, nee, vielleicht ist es doch eine geilere Idee, für mein Land zu kämpfen. Also hat der eine den anderen sozusagen, ich sag mal, inspiriert, auch wenn das vielleicht nicht ganz das richtige Wort ist. Ja, dann sind wir im Jahr 1791. Im Jahr 1791 hat die Ukraine auch mal wieder, versucht die Ukraine auch mal wieder eine Selbstständigkeit zu erreichen. Und genau, doch nicht allen gefällt, wie sich etwa die Stellung der unfreien ukrainischen Bauern weiter verschlechtert. Im April 1791 reist Wassili Kapnist, ein eigentlich für das Zarenreich arbeitender Marschall, Dichter und Repräsentant ukrainischer Adliger, in geheimer Mission nach Berlin. Er bemüht sich um einen vertraulichen Termin beim preußischen Minister Ewald Friedrich von Herzberg, so vertraulich oder gefährlich, dass Kapnist anfangs nicht einmal seinen Namen nennen möchte. Die Preußen sind zu jener Zeit wegen der Siege des Zarenreichs über das Osmanische Reich beunruhigt. Kapnist möchte diese politische Lage ausnutzen. Er erklärt Herzberg die bittere Situation der Ukraine unter dem Zarenregime, fragt, ob sie im Falle eines Krieges gegen Russland mit Hilfe aus Preußen rechnen könnten und versucht, eine Allianz auszuloten. Herzberg weist ausweichend darauf hin, dass zwischen Preußen und dem Zarenreich friedliche Verhältnisse herrschten und im Falle eines Krieges es Ursache der Ukraine wäre, darüber nachzudenken, was sie zu tun hätten, um mit preußischer Hilfe rechnen zu können. Komische Formulierung. Er lehnt also nichts ab, sagt nichts zu und verpflichtet sich zu nichts. Seine Antwort wird vom preußischen König Friedrich Wilhelm gutgeheißen. Da habe ich dann mir notiert, nicht einmal Helme hat damals die Ukraine bekommen. Ja, also es gibt halt die Ukraine noch quasi als Region und die Leute bezeichnen sich als Ukrainer, sie sind aber Teil des russischen Zarenreichs, also keine eigenständige Nation. Das es ist dann auch von Russifizierung die Rede. Es geht dann so weit, dass 1863 dann auch die ukrainische Sprache verboten wird. Ne, es ist ja was anderes, ob man sagt, hier Amtssprache ist Russisch, aber zu Hause könnt ihr sprechen, was ihr wollt. Oder vielleicht in der Schule kann auch Ukrainisch gesprochen werden, wenn natürlich die Sprache komplett verboten ist, dann will man ja irgendwie diese Identität auch auslöschen. Ja, 1890 formt sich dann Widerstand. Es werden Parteien gegründet. Und Anfang des 20. Jahrhunderts, das ist ja dann nicht mehr weit, da befindet sich das Zarenreich dann langsam in der Auflösung. Wie gesagt, The Romanovs habe ich ja gelesen, wie da so langsam, ne, Lenin wird hier auch erwähnt, Lenin on Tour habe ich es genannt, weil der fährt mit dem Zug aus dem Exil in der Schweiz über Deutschland nach St. Petersburg und der hat die Unterstützung von Deutschland. Also der, die sagen, ja, du, wenn du da in Russland Veränderungen erreichen willst, wir sind an deiner Seite. Es gibt dann einen Versuch der Unabhängigkeit, also der ukrainischen Unabhängigkeit. Ne? Nicht, es geht hier um die Ukraine, nicht um Russland. Im Sommer 1917, also 1917 ist, glaube ich, das Jahr, wo der letzte Zar sein Amt und sein Leben verloren hat. Im Sommer 1917 erklärt die Zentralna Rada in Kiew erstmals die Eigenständigkeit der Ukraine. In einem Universalmanifest, das an die Kosakenzeit erinnert, heißt es, ans ganze ukrainische Volk gerichtet, dein Schicksal ruht in deiner Hand. Beweise in dieser schweren Zeit der allgemeinen Unordnung des Zerfalls durch deine Einigkeit und Staatsklugheit, dass du, die Nation der Arbeiter und Bauern, dich stolz und würdig in die Reihe der organisierten Staatsvölker als Gleiches unter Gleiche stellen kannst. Das klappt dann nicht. Ja, also diese Unabhängigkeitsversuch klappt dann nicht, weil Russland, was ja dann gerade eben nach dem Untergang des Zarenreichs sich sozusagen als ja, Russland per se manifestiert unter Lenin, hat da eben keinen Bock drauf, dass Ukraine ein eigenständiges Land wird. Und dann ist hier etwas, da habe ich geschrieben, Frieden gegen Getreide. Doch schon wenige Tage später müssen er, also der ukrainische ja, Staatschef und seine Regierung vor den Bolschewisten aus Kiew ins westlich gelegene Schytomyr und von dort aus weiter nach Brest-Litowsk fliehen. Rutschewski instruiert die ukrainische Verhandlungsdelegation vor ihrer Abreise nach Brest-Litowsk. In der heutigen belarussischen Grenzstadt einigt sich Holubowitsch im Namen der ukrainischen Volksrepublik mit den Mittelmächten Österreich-Ungarn, Deutsches Reich, Osmanisches Reich und Bulgarien auf den sogenannten Brotfrieden, der den Ukrainern militärische Hilfe gegen die Bolschewiki und im Gegenzug den Mittelmächten Lebensmittel aus der Ukraine verspricht. Unter anderem 1 Million Tonnen Getreide. Der Begriff der Kornkammer Europas bekommt eine neue Dimension. Also das erinnert mich ein bisschen an den Rohstoffdeal zwischen der Ukraine und den USA. Ne? Wir geben euch Rohstoffe, ihr helft uns militärisch, was ja, naja, Thema für sich ist. Ja, ist zwar ein diplomatischer Erfolg, aber es ist dann nicht so von Erfolg gekrönt. Gut, wo sind wir? Wir sind Frieden gegen Getreide. 1922 liegt die Ukraine in Trümmern, weil Lenin halt da alles, wollte der Ukraine ja keine Eigenständigkeit zugestehen, deswegen sind da halt eben, wie hier stand, die Bolschewiki einmarschiert und entsprechend sah das Land dann aus. Die Stadt und das gesamte kurzzeitig von der ukrainischen Volksrepublik für sich beanspruchte Gebiet gleichen einem Trümmerfeld. 1922 tritt die ukrainische sozialistische Sowjetrepublik USRR offiziell neben der russländischen SFSR, der belarussischen SRR und der transkaukasischen SFSR Lenins Sowjetunion bei. Also 1922 ist quasi dann die Geburt der Sowjetunion und die Ukraine ist halt Gründungsmitglied, nicht ganz aus freien Stücken. Teile des westukrainischen Territoriums werden auf Polen, Rumänien und der Tschechoslowakei aufgeteilt. Also da kriegt Polen dann eine Ecke von der Ukraine. Wie gesagt, Polen hat da ja wirklich eine bewegte, also eine geografisch, auch eine geografisch, was Landesgrenzen angeht, interessante Geschichte. Ja, kurz danach war dann der, naja, gut 10 Jahre später, die Ukraine ist, ja, man kann vielleicht sowas sagen, die Ukraine ist sowas wie ein Bundesland der Bundesrepublik Sowjetunion. So. Das Problem ist, dass ging mir als Kind, junger Mensch genauso, für mich war, ja, das war die UdSSR und ich wusste, was wofür das steht. Man war dann immer irritiert bei Olympischen Spielen, stand auf den Trainingsanzügen hinten CCCP, weil das sozusagen die es ist kyrillisch, also, ne? Das stand dann halt, glaube ich, für SSSR. Ne, das P im Russischen ist ja ein R in unserer Schrift und so weiter und so fort. Aber das war Russland. Man hat das immer so als Russland. Und das ist, glaube ich, bis heute noch ein Problem, das vielen Leuten nicht klar ist, dass man da halt einen Unterschied machen muss zwischen Russland, der Ukraine und genauso und natürlich eigentlich auch noch Belarus und auch den ganzen anderen Teilstaaten, ja, Bundesländern, die zur Sowjetunion gehörten. Gut, dann 1932 ist mittlerweile Stalin an der Macht in der Sowjetunion, ich wollte schon wieder Russland sagen, und der will halt sozusagen versäumtes Nachholen, Industrialisierung hat absolut oberste Priorität in der Sowjetunion, jetzt wollte ich schon wieder Russland oder Ukraine sagen, und das geht zulasten der Ukraine, weil die Ukraine eben als Kornkammer Europas jetzt zum Wohle der Sowjetunion komplett ausgebeutet wird. Also um halt Geld ranzuschaffen, um die Industrialisierung der Sowjetunion zu ermöglichen, wird halt der Ukraine und damit der ukrainischen Bevölkerung eigentlich alles an Getreide weggenommen, was da nur ist. So weit, dass eben die Bevölkerung verhungert. Also es sind wirklich, ich weiß gar nicht, von welchen Zahlen wir reden, es sind, glaube ich, Millionen verhungert. Das war ja lange, lange, lange Diskussion. Ist das ein Völkermord? Weil es ist wohl nachgewiesen, also dass dabei die Ukraine zu Tode kommen, das war, sag ich mal, ein durchaus in Kauf genommener Nebeneffekt. Weil man wohl sagte, ja, die Ukrainer sind eh immer so, die haben immer so diese Unabhängigkeitsbestrebungen. Stalin hat ja auch schon zu der Zeit halt viele Russen auf dem Staatsgebiet der Ukraine, wenn man das Staatsgebiet nennen kann, angesiedelt, um da, ne, das zu russifizieren. Das wurde, ist ja bis heute nicht das Problem, aber sozusagen die Begründung für irgendwelche Dinge. So, wo war ich denn jetzt? Der Holodomor, Deutschland macht sich mitschuldig, und zwar Da Deutschland bereits seit 1922, also direkt nach der Gründung, diplomatische Beziehungen zur Sowjetunion aufgenommen hat und 7 Konsulate, davon 3 in den ukrainischen Städten Kiew, Charkiw und Odessa unterhält, ist die deutsche Regierung trotz Stalins Geheimhaltung genau über die Verbrechen an der Bevölkerung unterrichtet. Der deutsche Konsul in Odessa, Paul Roth, schreibt in seinem Lagebericht von 1933, am schlimmsten war die Lage im Norden des Amtsbezirkes. Aber auch in Odessa konnte man Menschen auf der Straße vor Hunger umfallen sehen. Obwohl die Kenntnisse durch die Berichte klar sind, prangert Deutschland Stalins Verbrechen an der Bevölkerung nicht öffentlich an. Haben wir uns damals schon nicht mit Ruhm bekleckert? Ja, dann gibt es quasi ein ganzes Kapitel über Stepan Bandera. Stepan Bandera ist ja so, der gerne von... Ja, gerne so, wie soll ich denn, man soll ja solche Vergleiche nicht machen. Aber der wird halt stellvertretend benutzt, so, weil das ein, ich sag mal, weil der mit den Nazis kollaboriert hat und selber aus Sicht einiger ein kompletter Nazi war. Wird ja auch viel drüber diskutiert, wird hier auch eigentlich ganz gut dargestellt, wessen er sich schuldig gemacht hat. Wird dann aber gerne gesagt, ja, und deswegen ist die ganze Ukraine Nazi. So, oder das wird immer der Ukraine vor. Ja, ihr hattet da ja diesen Bandera. Und Problem ist natürlich, wenn irgendwelche Politiker, irgendeinem ukrainischen Botschafter wurde immer Andrei Melnik, der war mal bei Thilo Jung, und der hat ihn auch damit konfrontiert, dass der dessen Grab besucht hat und eben nicht gesagt hat, du, der hat Scheiße gebaut in seinem Leben. Das ist kein besonders ruhmvoller Typ. Und dann hat, glaube ich, Thilo Jung ihn wirklich da mit Fakten konfrontiert, die offensichtlich Andrei Melnik als ukrainischer Botschafter selber nicht wusste. Und der Schein, wenn ich das richtig erinnere, anscheinend auch so ein bisschen seine Sicht auf Bandera dadurch geändert hat. Und da ist hier halt ein ganzes Kapitel. Es geht halt darum, wie während des Zweiten Weltkriegs war die Ukraine ja auch, wie soll ich jetzt sagen, Opfer und Täter. Weiß ich nicht, ob das jetzt ein bisschen zu vereinfacht ist, aber ich lese jetzt mal vor, speziell bezogen auf Bandera. Also es geht halt darum, wie eben die Nazis durch die Ukraine marodiert sind und da Menschen getötet haben, Juden und andere. Aber dann eben auch Ukrainer kollaboriert haben, um es so auf den Punkt zu bringen. Während dann am Ende natürlich die Ukrainer als Teil der Roten Armee auch wieder gen Westen gegangen sind und ihren Anteil geleistet haben, dass eben wir heute hier nicht mehr von Nazis hoffentlich nie wieder. So, insgesamt sitzt Bandera zwischen 1934 und 1944 etwa 8 Jahre in polnischer oder deutscher Haft. 34 bis 44, 8 Jahre in Haft. Sein direkter Einfluss auf das Geschehen ist im Vergleich zu seiner Glorifizierung durch ukrainische Nationalisten und seiner umfassenden Diffamierung durch die sowjetischen und putinischen Propagandaapparate gering. Sternchen. 2010 wird Bandera von Präsident Viktor Juschtschenko der Titel Held der Ukraine verliehen, der ihm ebenfalls 2010 durch den neuen pro-russischen Präsidenten Viktor Janukowitsch wieder aberkannt wird. Also da sieht man mal, wie zerrissen die Ukraine selber ist, was diese Person Bandera angeht. Während des Krieges und auch danach ist er so gut wie gar nicht in der Ukraine. Also das klingt jetzt ein bisschen wie eine Relativierung und jetzt kommt aber, doch ein Mensch muss nicht selbst zur Tat schreiten, wenn andere in seinem Namen handeln. Bereits vor dem Einmarsch ausländischer Truppen haben Banderisten polnische Wahlen sabotiert sowie polnische Gutshöfe niedergebrannt. Gegen die sowjetischen Besatzer ruft die OUN nun, ganz im Sinne der Nazis, zur Gegenwehr mit allen Mitteln auf. Also das ist halt, sie haben halt dann auch dann haben sie mit Hilfe der Nazis die Russen bekämpft, weil sie mit denen nicht, auf denen nicht gut zu sprechen waren, und dann haben sie mit Hilfe der Russen die Nazis bekämpft. Ja, es folgt dann, das wollte ich jetzt nichts vorlesen, hier sind dann so mehrere Daten und Orte, immer betitelt mit Massenmord, Massaker, Massenmord, und das wird hier genannt, so heißt das Kapitel, glaube ich, auch, genau, Holocaust durch Kugeln, weil da wurden halt und nicht unzählige, man weiß schon wie viel, aber es wurden halt die jüdische Bevölkerung wurde nicht komplett ausgelöscht, aber es wurden Unmengen von Juden, jüdische Frauen, Kinder und Männer auch erschossen. Und deswegen Holocaust durch Kugeln. Also als Beispiel, hier steht dann der Zweite Weltkrieg, das bezieht sich jetzt auf die gesamte Bevölkerung, der Zweite Weltkrieg reduziert die Bevölkerung der Ukraine von 42 Millionen auf 27,5 Millionen, also reduziert um 14,5, also um ein Viertel, wenn ich richtig rechnen kann. Genau. Nach auch Ukrainer gegen Juden, nun Nazis gegen die Ukrainer. Das ist, glaube ich, das, was ich gerade eben ungefähr gesagt habe. Insgesamt richten sie, also das ist jetzt muss ich das kurz einordnen. Das sind jetzt, glaube ich, die Nazis, genau. Insgesamt richten sie 6.700 Menschen hin, von denen lediglich 1.893 später identifiziert werden können. Ich spare euch die Details. Fast alle sind UkrainerInnen, 1.097 Frauen und 704 Kinder. Das ist das Massaker von Kujukivka, ist nach dem Holocaust europaweit das zahlenmäßig blutigste der Nazis an Zivilisten. Und dann werden andere Orte in Frankreich, gab es eine Massenhinrichtung mit 642 Opfern und so weiter. Und wie gesagt, 6.700 Menschen sozusagen in einem Kontext, an einem Ort haben die Nazis umgebracht. Ja, dann nach dem Zweiten Weltkrieg ist ja immer noch, Sowjetunion existiert ja immer noch, daran hat sich ja nichts geändert. Aber für die Ukraine hat sich ein bisschen was geändert. Mit der Krim, mit Ostgalizien samt Wolhynien, mit der von der Tschechoslowakei abgetretenen Karpaten-Ukraine sowie mit der von Rumänien annektierten Nordbukowina samt Südbessarabien umfasst die Sowjetukraine nach dem Krieg erstmals alle mehrheitlich von Ukrainern bewohnten Gebieten. Also nur zum ersten Mal ist die Ukraine als Staatsgebiet ungefähr deckungsgleich mit dem Aufenthaltsort der ukrainischen Bevölkerung. Obwohl ihre Unabhängigkeit innerhalb der Sowjetunion eine theoretische ist, gehören die ukrainische wie die belarussische Sowjetrepublik 1945, also zwar der Weltkriegende, sogar zu den Gründungsmitgliedern der Vereinten Nationen. Das ist auch nochmal ein spannender Punkt. Also, Ukraine, Belarus und Russland. Ja, also hier wird nur Ukraine und Belarus genannt, aber auch Russland. Die sind als eigenständige Staaten den Vereinten Nationen beigetreten. Und die Sowjetunion hatte ja diesen Status, als es sie noch gab, einer Vetomacht bei den Vereinten Nationen. Und als die Sowjetunion auseinandergebröselt ist, da kommen wir ja auch noch zu, hätte man ja eigentlich sagen können, so und jetzt seid ihr alle drei raus. Und kommt alle drei wieder rein. Weil ihr seid ja eigentlich auch einzeln beigetreten. Aber die Sowjetunion sagte sich, nee, das wäre ja doof. Und hat gesagt, nee, aus dem Mitglied Sowjetunion wird das Mitglied Russland. Und da, während die Ukraine und Belarus eigenständige Mitglieder geblieben sind. Aber sozusagen das Mitglied Sowjetunion ist zum Mitglied Russland geworden. So habe ich das jedenfalls in Erinnerung. Und dadurch hat Russland halt auch dieses Vetorecht. Und da wird gerne heute nochmal drauf verwiesen, eigentlich. Ich will ja nicht zu viel Gegenwartspolitik hier machen. Wir sind hier ja sozusagen bei der Geschichte, aber Geschichte definiert nun mal manchmal auch die Gegenwart. So, wo bin ich denn hier? Der Zweite Weltkrieg, genau, nach dem Zweiten Weltkrieg 1970, also in den 70ern, manchmal steht das hier nicht so genau, also in den 1970ern, da wo ich geboren bin, da ist ja Brezhnev nannte sich das Amt immer, der Vorsitzende der KPDSU, also der Regierungschef der Sowjetunion, Brezhnev, den erinnere ich auch noch, also als Kind Fernsehnachrichten, Brezhnev. Der will die Sowjetukraine, so ist damals die offizielle Betitelung, russifizieren wieder, also was Sprache und so angeht, also wieder die ukrainische Identität eigentlich auslöschen. Und dann der Status 1989. 1989 ist ja, ich habe es genannt, das habe ich mir hier als nächstes aufgeschrieben, es ist ja eigentlich der, es ist ja immer die Rede vom, wie war denn das Wort, vom arabischen, genau, vom arabischen Frühling. Ne, es wurde ja immer gerne gesagt, so, und wir hatten im Jahr so und so, hatten wir den arabischen Frühling. Das ist die Zeit, wo viele arabische Staaten irgendwo, wo die Bevölkerung aufbegehrte gegen die vorherrschenden Regierungen. Und ich dachte mir, naja, eigentlich hatten wir 1989 den osteuropäischen Sommer. Komme ich gleich zu. Hier wird dann, weil das ja so mit ein Auslöser ist des osteuropäischen Sommers, auf den ich gleich komme, Tschernobyl. Ne? 1986 Tschernobyl, was ja dann auch zu wirtschaftlichen Problemen in der Sowjetunion führte. Hier wird auch sehr schön beschrieben, wie damals die Bevölkerung getäuscht worden ist. Also wie, da wird beschrieben, dass irgendwie, wie war das? Der Leiter des Kernkraftwerkes, seine Tochter wollte, glaube ich, Hochzeit feiern, und an dem Tag, wo sie heiraten will, sind irgendwelche Menschen dabei und fangen an, irgendwie die Hauptstraße mit Seifenlauge zu waschen. Und selbst er wusste zu dem Zeitpunkt nicht, weil er wahrscheinlich wegen der Hochzeit seiner Tochter Urlaub hatte, wusste er nicht, dass der Grund war, dass drei Tage vorher oder ein Tag vorher da dieser GAU war, und die hofften, dass wenn sie die Straßen mit Seifenlauge spülen, sie irgendwie die Radioaktivität da wegkriegen. Also Katastrophe im wahrsten Sinne des Wortes. Aber der Status 1989 wird hier so beschrieben. Bezeichnend ist, dass die Katastrophe, also Tschernobyl, ausgerechnet in der ukrainischen SSR geschieht, also sozialistische Sowjetrepublik. Die Ukraine, neben der russischen, die wichtigste Republik der UdSSR, hat der Sowjetunion zwar wirtschaftliche Modernisierung, einen besseren Lebensstandard und nach dem Krieg eine relativ lange Zeit der Stabilität zu verdanken, jedoch auch nationale Marginalisierung, Unterdrückung, Leid und Tod. Lebten 1926 noch 80% ethnische Ukrainerinnen und Ukrainer in der ukrainischen SSR, sind es 1989 trotz Eingliederung der Gebiete im Westen des Landes nur noch 73%. Gleichzeitig erhöht sich der Anteil der Russen an der Bevölkerung in dieser Zeit auf mehr als das Doppelte. Er steigt von 9% auf 22%. Die sowjetische Politik der Russifizierung lässt Ukrainer die russische Nationalität annehmen oder in russische Städte abwandern. Ja, und das ist natürlich so ein bisschen die Wurzel des Übels, dass eben das, ja, Russland das als Berechtigung sieht, dann da sich in andere Länder einzumischen, weil es da russische Bevölkerungsanteile gibt. Ja, dann kommt halt der osteuropäische Sommer, der beginnt im Juni 1989 in Polen. Die Solidarność, ne, ist ja hier diese Gewerkschaft oder die Partei, die aus der Gewerkschaft Lech Walesa, das ist alles so Sachen, die ich so aus meiner Kindheit, Jugend noch so weiß, so vom Namen her, na eher Jugend. Und ja, das war sozusagen so der erste Riss im eisernen Vorhang. Kann man das so sagen? Naja, dann wird ein Name erwähnt, den ich noch nie gehört hatte, nämlich Anatoli Sobtaschk. Und jetzt kommt's. Auch ein KGB-Agent, der zuvor von seinem Auslandeinsatz in Dresden nach St. Petersburg zurückkehrt, hat den gescheiterten Putschversuch, es geht um den Putschversuch in Russland, wo Gorbatschow gestürzt werden sollte und Jelzin damals sozusagen die Armee aufgehalten hat mit Hilfe der Bevölkerung. Das ist gemeint mit gescheiterten Putschversuch. Auch dieser Mensch, KGB-Agent, ihr könnt euch denken, um wen es geht, hat den gescheiterten Putschversuch genau verfolgt. In der Metropole an der Neva beendet Wladimir Putin offiziell seine Arbeit für den Geheimdienst und schließt sich seinem ehemaligen Professor und zukünftigen politischen Ziehvater Anatoli Sobtschak an. Sobtschak, der es durch die ersten freien Wahlen ins Bürgermeisteramt von St. Petersburg geschafft hat, verschafft Putin einen einflussreichen Job in der Stadtverwaltung. In der ukrainischen Unabhängigkeitsbewegung sieht er eine Symbiose aus extremen Nationalisten mit konservativen Parteikadern. Eine eigene Armee möchte er ihnen nicht erlauben. Sollte die Sowjetunion zerfallen, so Sobchak, sollten die Grenzen des Jahres 1922 wiederhergestellt und über seitdem akquirierte Territorien neu verhandelt werden. Mit anderen Worten, eine eigenständige Ukraine in den aktuellen Grenzen ist für ihn keine automatische Option. Ne? Das ist halt, da begann quasi, also das ist der sozusagen die Ideologie, die Putin bis heute halt auch verfolgt. Also insofern war nichts interessant, dass in den ganzen, was man so in den letzten Jahren viel über Putin gehört hat, das habe ich den Namen Anatoli Sobchak nicht gehört. Achso, da ist noch interessant, das habe ich mir hier notiert, wenn man bei Anatoli Sobchak den Wikipedia-Artikel liest, dann steht hier, er starb in der Nacht vom 19. auf den 20. Februar 2000. Als offizielle Todesursache wurde ein Herzinfarkt angegeben, obwohl die Autopsie keine Spuren davon fand. Seine Witwe deutete in einem BBC-Interview an, dass ihr Mann ermordet worden sei. Das Ergebnis einer damals von ihr veranlassten zweiten Obduktion bewahre sie an einem sicheren, unbekannten Ort außerhalb Russlands auf, sozusagen als Lebensversicherung für sich und ihre Tochter in einem unsicheren Land. Der mutmaßliche Mord sei sicher nicht auf Geheiß Putins erfolgt, aber es gäbe Personen im Kreml, für die Putin ein Vehikel zur Macht gewesen sei und die den Einfluss Sobchak auf jenen hätten begrenzen wollen. Sagen wir so, die Alternative wäre wahrscheinlich gewesen, er wäre aus dem Fenster gefallen. Ich weiß, zynisch. Dann 24. August 91, Ukraine wird unabhängig, formell, sie tritt aus der UdSSR aus. Aber schon ein knappes halbes Jahr später, am 8. Dezember 91, wird die Ukraine Mitglied der GDS. Nein, sie wollten sich tatsächlich wohl erst Gemeinschaft der demokratischen Staaten nennen. Sie haben, aber dann hat einer das irgendwie durchgestrichen und gesagt, nee, wir nennen uns die Gemeinschaft der unabhängigen Staaten. GUS. Das war ja so eine halbe Nachfolgeorganisation der Sowjetunion. Da habe ich hier stehen. Also das ist so beschrieben, wie hier sich Jelzin als Staatschef Russland, dann einer von der Ukraine und einer von Belarus, wie die sich irgendwo treffen und dann so klischeemäßig sich besaufen bis zur Besinnungslosigkeit, währenddessen so ein bisschen ja, ein Dokument aufsetzen, wie sie denn so jetzt als GUS gemeinsam auftreten wollen. Nachdem Evgenia Pateschuk, das ist einfach eine Sekretärin, am nächsten Tag mit dem Abtippen des Textes fertig ist, wird das Dokument den drei Staatsoberhäuptern mit sowjetischen Schaumwein zum Frühstück serviert. Wird mir schon schlecht. Kavtschuk liest das Abkommen, das mit Gemeinschaft demokratischer Staaten überschrieben ist, streicht das zweite Wort, ersetzt es durch unabhängiger und korrigiert die restlichen vier Seiten. Der bereits wieder ausgenüchterte Jelzin ist trotz der Änderung zufrieden. Als sich die drei Staatsmänner einig sind, hebt er auf jeden der 14 Artikel des Vertrages erneut das Glas. Mit der Unterzeichnung des Belowescher Abkommens ist die Gemeinschaft unabhängiger Staaten, kurz GUS, geboren und die Sowjetunion als letztes Imperium des 20. Jahrhunderts politisch beerdigt. Damit ist die Sowjetunion hinfällig, aber die Ukraine ist immer noch kein so ganz eigenständiger Staat, sondern ist jetzt Teil von diesem neuen Club. Der, wie gesagt, besteht aus Russland, Belarus und Ukraine. Und dann sieht man, das ist sozusagen für viele Menschen, allen voran Putin, halt so, die drei Sachen gehören für ihn einfach zusammen. Ne? Belarus, Russland, Ukraine. Das ist wahrscheinlich so seine Mindestanforderung von einem neuen russischen Reich, oder wie man das nennen will. Genau, aber ähnlich wie, ich sag mal, nachdem sozusagen die beiden Deutschländer zu einem Deutschland geworden sind und da das jedenfalls in einem Teil mit der Wirtschaft nicht so geklappt hat, ist es in der Ukraine auch so. Also klar, die waren Teil der Sowjetunion, der Planwirtschaft und haben versucht, wirtschaftlich auf eigenen Beinen zu stehen. Das hat irgendwie überhaupt nicht geklappt. Die Wirtschaft ist den Bach runtergegangen, weil Oligarchen, Clans und russischer Einfluss das Geschehen bestimmten. Hier steht zum Beispiel, der post-sowjetische russische Nationalismus hat in den 90er Jahren weitere Folgen. Den sowjetischen Krimerlass von Nikita Khrushchev, der die Halbinsel zu einem Teil der Ukraine gemacht hat, revidiert das russische Parlament im Mai 1992. Also muss ich mir vorstellen, ne? Das russische Parlament sagt, Ja, nee, das ist die Krim, der Krim-Erlass, weg. Die Duma schreibt sich selbst die Kompetenz einer Nachfolgeinstitution der Sowjetunion zu, also so ähnlich wie bei den Vereinten Nationen. Vielleicht ist es sogar dieselbe Argumentation, die sie hier angewendet haben, ist wahrscheinlich dieselbe Argumentation, mit denen sie gesagt haben, wir sind die Nachfolgeorganisation der, bei den Vereinten Nationen. Die Duma-Abgeordneten wollen der Ukraine eine Bestandsgarantien in den aktuellen Grenzen nur zusichern, wenn sie in der GUS verbleibt. Die Ukraine war nie ein Staat, ist keiner und wird nie einer werden, sagt Wladimir Schirinowski, Chef der stärksten Partei in der Duma bei einem Besuch auf der Krim. Ja, damit ist sozusagen der Weg vorgezeichnet, muss man sozusagen. Dann am 5. Dezember 1994 das berühmte Budapester Memorandum. Zusammen mit Belarus und Kasachstan unterzeichnet die Ukraine am 5. Dezember 1994 in Budapest auf der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, KSZE, heute OSZE, den Atomwaffensperrvertrag. Im Gegenzug verpflichten sich im Budapester Memorandum die anderen Vertragsstaaten, vor allem die USA, Großbritannien und Russland, die Souveränität der drei Länder zu achten. Die völkerrechtliche Übereinkunft schließt die Krim-Halbinsel als Teil der Ukraine mit ein. Im zweiten Punkt des Memorandums verpflichten sich Russland, Großbritannien und die USA, keine ihrer Waffen jemals gegen die Ukraine einzusetzen, außer zur Selbstverteidigung oder anderweitig in Übereinstimmung mit der Charta der Vereinten Nationen. Geht noch ein bisschen weiter, aber das ist, weshalb so oft bei der ganzen Diskussion das Budapester Memorandum erwähnt wird, weil wenn sich alle Beteiligten daran gehalten hätten, hätten wir nicht den Zustand, den wir jetzt haben. Interessant fand ich dann, ne, also wirtschaftliche Lage immer noch nicht so toll, 1995, und das sind offizielle Daten, macht der Schwarzmarkt in der Ukraine die Hälfte des Bruttoinlandproduktes aus. Muss ich mir mal vorstellen. Die Hälfte des BIP ist Schwarzmarkt. Frag mich, wie man sowas, wie misst man sowas, aber weil der Schwarzmarkt führt ja keine Bücher. Aber wer weiß. Dann 2004, Leonid Kutschma ist gerade noch Präsident. Seine Amtszeit endet. Er hat versucht, die auch irgendwie zu verlängern. Kennt man ja von irgendwelchen Leuten, die dann immer irgendwie Tricks finden, ihre Amtszeit immer noch und noch eine Legislatur und noch eine Amtszeit. Hier klappt, dem ist es aber nicht gelungen, dem Kutschma. Aber er hat dann einfach gesagt, na dann setze ich einfach jemanden zum Nachfolger ein, der tickt wie ich. Kennt man auch irgendwoher. Aber noch ist er. Genau, doch auch dieses Mal lässt Kutschma, also der gerade noch Präsident, für seinen Wunschnachfolger das Wahlergebnis fälschen. Es geht um die Stichwahl. Wählerlisten werden gestohlen, Wählergruppen bestochen und in Bussen in andere Regionen gefahren. Obwohl seriöse Nachwahlbefragungen selbst im Osten einen Vorsprung von mehr als 10% für Juschenko ergeben, sollen sich dort angeblich mehr als 9 von 10 Wählern für Janukowitsch, das ist dieser Wunschnachfolger, entschieden haben. Die Wahlbeteiligung soll dort von 70% im ersten Wahlgang auf nun 99-100% gestiegen sein. Ich glaube, jeder, der ein bisschen klar denken kann, weiß, dass es nicht möglich ist. Also ich habe von diesem ganzen, irgendwie habe ich mich mit dieser ganzen Thematik schon mal beschäftigt und da steht, glaube ich, in der Wikipedia, dass in einigen Regionen die Wahlbeteiligung über 100% war, weil die sind halt mit Bussen durch die Gegend gefahren, sind von Dorf zu Dorf gefahren, die Leute sind in das Dorf rein, in das Wahllokal rein, haben gesagt, ich habe noch nicht gewählt, haben gewählt und sind zum nächsten Dorf gefahren, weil das irgendwie so mit Wahllisten wohl noch nicht so oder wie auch immer. Egal. Deswegen wurde da eben gesagt, nee, also die Wahl war manipuliert ohne Ende und am Ende gewinnt halt der Juschenko knapp, nee, der Janukowitsch gewinnt und Juschenko, ja, und Janukowitsch war halt von dem Ex-Präsidenten, der auch sehr russlandfreundlich und eigentlich nicht so, ne? Was aber auch noch passiert ist, vorher war das, glaube ich, sogar der Juschenko, wird vom Geheimdienstchef zum Essen eingeladen. Würde ich mir dreimal überlegen, ob ich als Oppositionsführer mich vom Geheimdienstchef des amtierenden Regimes, nenne ich es mal, naja, und da wird gegessen und so weiter. Und dann steht da ein Satz, Als er nach Hause kommt und seine Frau mit einem Kuss begrüßt, sagt diese, er schmeckt metallisch. Und und dann in den nächsten Tagen geht's dem ganz schlecht. Zum Glück, sag ich mal, ist er so schlau, so ähnlich Nawalny-mäßig, so nach dem Motto, mir geht's nicht gut, es könnte mich jemand vergiftet haben, ich gehe mal lieber nicht ins Einheimische, in ein Krankenhaus, was unter der Kontrolle meiner politischen Gegner ist. Der ist dann auch, ich glaube, nach Wien ist der Juschtschenko, Nawalny ist ja damals nach Deutschland. Ja, und die haben dann festgestellt, dass er mit, ich weiß gar nicht, womit ist er vergiftet worden, habe ich jetzt, ich verlinke ja den Wikipedia-Artikel, ne? Also der ist eindeutig vergiftet worden und ist da auch nur knapp mit dem Leben davon gekommen, war eine Zeit lang dann durch die Vergiftung sehr entstellt und hat aber trotzdem weiter gekämpft. Aber eben, dann kam halt die Wahlkampffälschung, die Stichwahlfälschung. Ich glaube, habe ich jetzt was falsch vorgelesen? Genau, was ich vorgelesen habe, das war die Stichwahlfälschung. Vorher gab es natürlich den ersten Wahlgang. Tritt der Präsident nicht zurück? Sucht Kutschma. Genau, trotz der öffentlichen Anschuldigungen, Kutschma, ne? Trotz ansteigender Wut in der Bevölkerung, trotz Demonstrationen von mehreren 10.000 Menschen in mehr als 100 ukrainischen Städten am Geburtstag von Taras Schewtschenko, das ist der ganz vom Anfang, tritt der Präsident nicht zurück. Er versucht sogar seine Amtszeit zu verlängern, die Verfassung zu umgehen und wie Lukaschenka, Belarus, ein drittes Mal zu kandidieren. Als das nicht gelingt, sucht er eben nach einem Nachfolger. Genau. Und das ist Janukowitsch. Und das ist auch der Hund. Janukowitsch, die Wahl fällt im Sinne der Oligarchen und Wladimir Putins auf Kutschmas Ministerpräsidenten Viktor Janukowitsch, der seit 2002 die Regierung führt und vom mächtigen Clan aus Donetsk unterstützt wird. Janukowitsch überzeugt zwar wenig bei öffentlichen Auftritten, kann fast kein Ukrainisch, verspricht dafür aber im Wahlkampf, die Renten zu erhöhen, allen Soldaten, die im Weltkrieg für die Sowjetunion gekämpft haben, auf Staatskosten ein Auto zu schenken und Russisch zur zweiten Amtssprache zu machen. Eine Hinwendung zur Europäischen Union lehnt er im Gegensatz zu seinem wichtigsten Konkurrenten ab. So, der wichtigste Konkurrent ist halt Juschenko, der wird dann vergiftet. Dann gibt es die Stichwahl, die ist eindeutig manipuliert. Ergebnis, die Orange Revolution. Ich habe nämlich überlegt, war erst Euromaidan? Nein, erst war die Orange Revolution. Da taucht dann auch die Frau mit dem Kranzzopf auf, Julia Timoschenko. Und durch diese Orange Revolution, durch diese Proteste, durch, da wird glaube ich auch, wird ja auch ein Platz der Maidan besetzt, jedenfalls durch die anhaltenden Proteste der Bevölkerung gibt es dann eine Wahlwiederholung und diesmal halt traut sich, sag ich mal, die noch Regierung traut sich nicht da zu manipulieren und Juschtschenko, der vergiftete Gegenkandidat, der gewinnt. Die neue Regierung ist leider nicht erfolgreich. Ist halt nicht so einfach, so ein Land, was jahrelang in der Hand von Clans und Oligarchen und russischem Einfluss war, das irgendwie auf die richtige Bahn zu bringen. Gibt dann auch Streit zwischen Juschtschenko und der Timoschenko, obwohl die ja eigentlich an einem Strang ziehen sollten. Der sich freunde Dritte ist dann Viktor Janukowitsch. Der wird dann Präsident. Bei einer Wahl, da ist dann auch nichts mit, das ist einfach da braucht es dann auch keine Wahlmanipulation mehr, weil die Bevölkerung einfach so unzufrieden ist, dass sie dann doch wieder in Anführungszeichen den Falschen wählen. Und Viktor Janukowitsch ist der, falls ihr das erinnert, der mit der goldenen Kloschüssel. Also der hat sich komplett auf Kosten des Staates bereichert, hat sich dann Riesenanwesen gebaut mit Riesen, also so palastartigen Sachen und wie gesagt, goldener Kloschüssel. Der russische Einfluss ist wieder maximal. Und irgendwann merkt die Bevölkerung, vielleicht haben wir uns doch wieder ein Arschloch an die Regierung gewählt. Und dann gibt's die nächste Revolution und das ist der sogenannte Euromaidan, weil eben damals, wie schon beim ersten Mal, es geht wieder um das Thema Europa, Ukraine, ne, gen Russland oder gen Europa. Und was diesmal eben zum Protest führt, ist diesmal keine gefälschte Wahl, sondern eine Lüge über ein seit Jahren verhandeltes, durchs Parlament bestätigtes und bereits paraffiertes, das ist ein paraffiertes Assoziierungsabkommen mit der Europäischen Union, die zu Demonstrationen führt. Da Putin mit Konsequenzen droht, lehnt Janukowitsch plötzlich entgegen seinen eigenen Ankündigungen die für den 28. November 2013 in Vilnius geplante Unterzeichnung ab. Niemand werde unseren Traum von einer ukrainischen Ukraine europäischen Ukraine ruinieren, erklärt Janukowitsch den Bürgern in einer Ansprache, aber die Ukraine sei wirtschaftlich noch nicht reif für einen solchen Schritt. Damit fügt er sich gegen den Willen der Volksvertreter im Parlament und gegen eine Mehrheit im Volk. Dem Druck Putins. Dieser hatte zuvor zur Warnung eine Art Handelskrieg begonnen, die Kontrollen für ukrainische Importe nach Russland erhöhen und eine Woche lang sogar alle Waren aus der Ukraine blockieren lassen. Die Signatur des EU-Assoziierungsabkommens würde das Zollregime mit Russland berühren, hatte der Kreml behauptet und mit einer Visapflicht für Ukrainerinnen und Ukrainer gedroht. Ja, und als dann bekannt wurde, dass Janukowitsch sich weigert, dieses Abkommen zu unterzeichnen, dieses Assoziierungsabkommen Ukraine mit der Europäischen Union, da sind die Leute dann auf der Straße gegangen. Und das ist dann der Euromaidan. Und das wird hier auch sehr ausführlich beschrieben, was da alles so passiert ist, wie auch die Polizei versucht hat, diese Proteste aufzulösen. Damals bei der Orangenrevolution noch hat die Polizei es halt versucht, nur mit, sag mal, mit Manpower, ohne Waffen. Hier beim Euromaidan, da sind dann auch Schüsse gefallen, also da gibt es dann auch Tote zu beklagen. Aber am Ende hat es halt funktioniert. Janukowitsch hat quasi das Land fluchtartig verlassen. Ja, hier wird es beschrieben, etwa 800 Meter vom Maidan entfernt setzt die Polizei Tränengas, Blendgranaten und Scharfschützen mit Gummigeschossen ein. Die Beamten gehen gegen Protestler vor, durchbrechen eine Barrikade und versuchen einzelne festzunehmen. Und die Menschen schreien Mörder und Schande, da die Nachricht des ersten Todesopfers die Runde macht. Serhi Nihoyan, ein 20-jähriger Mann aus Dnipropetrovsk, wurde mit 4 Schüssen getötet. Die Kugeln waren nicht aus Gummi. Und ich habe das deshalb auch genommen, weil ja gerade bei den Protesten in USA, ich glaube, das war L.A., da war ja auch, dass da gesagt wurde, die Polizei schießt da auch mit Gummigeschossen. Da ist ja dann auch eine Fernsehreporterin vor laufender Kamera getroffen worden. Und da habe ich mich so ein bisschen mit diesem Thema Gummigeschossen beschäftigt. Und Gummigeschosse sind, also im seltensten Fall Gummi, sondern zum Beispiel mit Gummi ummantelte Schrotkugeln oder so. Ne? Also das, da kann man, also man kann mit Gummigeschossen auch problemlos einen Mensch töten. Deswegen ist dieser Zusatz, die Kugeln waren nicht aus Gummi, eigentlich gar nicht notwendig, weil je nach Form des Gummigeschosses, also je nach Art, kannst du halt auch einen Menschen damit töten. Auch wenn das vielleicht nicht der Plan ist. Gut oder auch nicht gut. Ja, der lange Kampf mit Folgen habe ich beschrieben. Und ja, dann am 21. Februar, jetzt werden die Daten werden sehr wichtig. Hier, sie werden auch netterweise nicht nur als Februar genannt, sondern am 21. Februar 2004 flüchtet der Janukowitsch, muss leider seine goldene Kloschüssel zurücklassen, flüchtet er nach Russland. Ne? Könnten wir mal eine Liste machen, wer ist schon alles nach Russland geflüchtet? Wird langsam voll. Das Parlament führt in einer Sondersitzung mit Stimmen von Abgeordneten aus Janukowitschs Partei die Verfassung von 2004 wieder ein und beschließt mit großer Mehrheit den Präsidenten seines Amtes zu entheben. Einheiten von Polizei und Armee solidarisieren sich mit dem Euromaidan. Und Janukowitsch flieht noch am Abend mit einem Hubschrauber aus Kiew erst nach Kharkiv in den Osten der Ukraine und von dort nach Russland. Fast 3 Monate, nachdem Polizisten auf die ersten Jugendlichen eingeschlagen haben und die ersten improvisierten Barrikaden errichtet wurden, hat die Revolution der Würde ein wichtiges Ziel erreicht. Wenn ich das richtig weiß, ist Janukowitsch mittlerweile in der Ukraine Oppositionspolitiker, wenn ich das richtig erinnere. Weil er ist zwar in Abwesenheit zu Haft verurteilt worden, aber ich verlinke euch seinen persönlichen Wikipedia-Artikel. Und das war am 21. Februar. Am 27. Februar, und das hatte ich wirklich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, dass das so kurz hintereinander war, kleine grüne Männchen. Lese ich vor, am selben Tag, dem 27. Februar 2014, besetzen in Simferopol grün gekleidete Personen das Regionalparlament der Krim und hissen auf dem Dach eine russische Flagge. Zuvor ist vor dem Parlament zu Demonstrationen für eine Angliederung der Krim an Russland gekommen. Bewaffnete Männer haben die Demos organisiert. Sie übernehmen auch die Kontrolle über Telefonleitungsverteilzentren, weitere Verkehrsknotenpunkte sowie TV- und Radiosender. Es gebe kaum noch Festnetz, Internet und Handyverbindung von der Krim in andere Teile der Ukraine, meldet Ukrtelekom JSC am nächsten Tag. Die Flughäfen in Simferopol und Belbek werden ebenfalls von Soldaten besetzt, die grüne Uniform ohne Hoheitsabzeichen tragen. Ukrainische Soldaten und Polizisten können oder wollen sich den grünen Männchen, den als grüne Männchen bezeichneten, nicht entgegenstellen. Sternchen. Die Halbinsel ist die einzige Region der Ukraine, in der ethnische Russen in der Mehrheit sind. 58,5% gegenüber 24,4% Ukrainern und 12,1% Krimtataren. Tja, mittlerweile reicht wahrscheinlich ein Russe in irgendeinem ukrainischen Gebiet, um Russland das Recht zu geben, das für sich zu deklarieren. Ich bin schon wieder zu. Spätestens ab da kann man eigentlich sagen, ab Februar 2004, ab da haben wir eigentlich einen hybriden Krieg. Auch wenn das vielleicht manche nicht so wahrhaben wollen. Putin hat nämlich zuerst auch geleugnet, dass Russland irgendwas damit zu tun hat, aber später war das dann, ja. Der Autor listet dann hier auch in einem Kapitel auf, das heißt Prinzip Paranoia, Putins Lügen über die Ukraine, und dann hat er so 5 Punkte. Prinzip Lüge, Prinzip Paranoia, Prinzip Verschweigen, Prinzip Expertenmeinung, Prinzip Geschichtsfälschung. Und dann kommt Kapitel 17, brauche Munition, keine Mitfahrgelegenheit, die Wandlungen des Volodymyr Zelensky. Und da wird quasi ziemlich gut beschrieben, so, ja, wer ist denn nochmal Zelensky? Oder wie kam das? Weil man hat das damals wirklich nur so am Rande, als, sage ich mal, Mitteleuropäer am Rande hat man das nur mitgekriegt. Ja, da wird irgendwie ein Komiker zum Präsidenten gewählt. Aber ne, wir nähern uns jetzt der Gegenwart. Es geht erstmal um die Wahl von Zelensky im April 2019. Sein Gegenkandidat oder sein Konkurrent damals ist Petro Poroschenko. Der wird Schokoladenkönig genannt. Es ist nämlich ein Oligarch gegen den Schauspieler, den ein anderer Oligarch unterstützt. Der andere Oligarch, von dem ich noch nichts gehört hatte, ist Ihor Moski. Von dem habe ich noch nie gehört, aber das war quasi ein geschasster Oligarch. Der war früher Oligarch und Poroschenko ist Oligarch, und der Poroschenko hat aber den anderen sozusagen rausgeekelt aus dem Land, und der war deshalb sauer und hat gesagt, ich unterstütze den Zelensky. Und was der Kolomojowski eben hatte, war ein Fernsehsender, und auf diesem Fernsehsender lief halt diese Serie, die hieß, glaube ich, Diener des Volkes, wo Zelensky einen Lehrer spielt, der durch Irrung und Wirrung zum Präsidenten gewählt wird. Also quasi seine eigene Zukunft vorher als Fernsehserie gespielt hat. Und das dann ja auch geschafft hat, gewählt zu werden. So ein bisschen mit dem Anspruch so, ja, ich bin halt keiner von denen da oben. Ich bin kein Oligarch, ich werde vom Oligarch unterstützt, aber ich bin selber kein Oligarch. Ich bin Schauspieler, ich bin Komiker. Gut, er ist auch, was steht denn hier? Er war ja nicht nur Schauspieler. Ich glaube, ist er nicht auch gelernter Rechtsanwalt? Jetzt muss ich hier wieder nachgucken. Jurastudium. Also, auf jeden Fall Jurastudium. Ob er als da auch irgendwas praktiziert hat, aber er ist Schauspieler, Komiker, Synchronsprecher, Regisseur, Fernsehmoderator, Filmproduzent, Drehbuchautor. Und dann Staatspräsident. Ändert so ein bisschen an Ronald Reagan. Ja, wie komme ich da jetzt so? Ja, dann wird er halt gewählt. Weil halt, ja, ich weiß gar nicht, wie dieser Poroschenko, wieso denn wieder ein Oligarch, das wird hier, glaube ich, auch erklärt, aber ich kann ja nicht das ganze Buch vorlesen. Spoiler. Nachdem Zelensky gewählt wurde, die erste Wandlung des ausgebildeten Juristen vom Theater- und TV-Entertainer zu einem Politiker vollzieht sich schnell. Bei seiner ersten Rede vor dem Parlament wirkt er zwar unerfahren, handelt aber umso zielstrebiger. Seine Wahl beweise, dass die Ukraine erfahrene, pompöse Systempolitiker, die in 28 Jahren ein Land geschaffen haben, in dem es zahlreiche Möglichkeiten der Bestechung und des Diebstahls gibt, satt hätten, sagt er vor den Abgeordneten. Apropos Bestechung. Also es ist wirklich, deswegen war die Ukraine halt so auf dem, was weiß ich, sag ich mal, drittletzten Platz oder dritten Platz, je nachdem von welcher Seite die Liste ist, der schlimmsten Staat, was Korruption angeht. Also du konntest nicht mal zum Arzt gehen, ohne irgendwie, weiß ich nicht, ein halbes Monatsgehalt dem erstmal ein Bar auf den Tisch zu legen, damit er dich behandelt. Also das waren schon wirklich ganz schlimme Zustände. Und das war ja auch eins der obersten Ziele von Zelensky, eben dass das aufhört, und das hat sicherlich auch dazu geführt, dass er gewählt worden ist. jetzt kommt Zitat, wir werden ein Land anderer Möglichkeiten aufbauen, kündigt er an. Ein Land, in dem alle vor dem Gesetz gleich und alle Regeln ehrlich und transparent sind für alle. Deshalb möchte er in den Büros der Abgeordneten keine Porträts von ihm hängen sehen, sagt Zelensky. Ein Präsident sei keine Ikone. Er empfiehlt den Parlamentariern lieber Fotos ihrer Kinder aufzuhängen und wenn sie eine Entscheidung zu treffen haben, ihre Kinder anzuschauen. Ja, das ist so die erste Aussage, die mir so von ihm in Erinnerung geblieben ist. Und die ihn, ja, die doch irgendwie, wo man denkt, ja, was soll das, ne? Warum hängt, was weiß ich, in manchen Amtsstuben das Bild des Bundespräsidenten oder des Bundeskanzlers, so, weil er der oberste Dienstherr ist? Naja, man hat dann vielleicht Bilder von seinen Kindern auf dem Schreibtisch, wenn man welche hat. Ja, dann im Mai 2021, also ne, ungefähr 2 Jahre später, hat er dann so seine erste außenpolitische Aktion, die ich nicht mehr so in Erinnerung hatte. Also was ich wusste, die Vorgeschichte ist, es gab ein, wie soll man sagen, der Herr heißt Raman Pratasevich und der ist ein belarussischer Journalist und Blogger und Oppositionsaktivist. Und der hat halt sehr, wie man das als Oppositionsaktivist war, war der halt sehr aktivistisch in der Opposition aktiv und hat da halt gegen das belarussische, also gegen Lukaschenka und so, ne? Und das gefiel natürlich dem belarussischen Staat nicht oder der belarussischen Regierung nicht. Und dann ist Folgendes passiert. Er wollte mit dem Flieger von A nach B, steht das hier? Verhaftung, genau. Also er wollte von Athen nach Vilnius, Vilnius, Litauen. Und der Flug ging aber über Belarus. Und dann wurde mit ihm an Bord und dann wurde der Flug informiert, also die Crew, Bomben, also ihr habt wahrscheinlich eine Bombe an Bord, landet mal lieber ganz schnell und zwar hier in Belarus auf unserem schönen Flughafen. Ja, dann sind sie da gelandet und dann stellt sich raus, die Bombenwarnung war nur ein Vorwand, um das Flugzeug zur Landung in Belarus zu zwingen, zack, rein, Flieger, er und verhaftet. Und seine russische Freundin. Und zack, war er in den Händen der belarussischen Regierung. Da, ja, ich erinnere mich. Es gab dann irgendwie, er hat dann vor laufender Kamera sich sozusagen entschuldigt für das, was er so in der Vergangenheit gesagt hat und dass ja das belarussische Regierung best ever und so. Sah also nicht so aus, als wenn er das sehr freiwillig getan hat. Egal. Und infolgedessen ist Folgendes passiert. Obwohl Belarus ein wichtiger Handelspartner für die Ukraine ist, obwohl etwa die Hälfte des ukrainischen Benzins aus Belarus importiert wird, obwohl Lukaschenka mit allen Präsidenten der Ukraine seit Leonid Kutschma befreundet war oder ist und obwohl es ein Sicherheitsrisiko sein könnte, schließt sich Selenskyj als Reaktion auf die Inhaftierung Pratasevich den EU-Sanktionen gegen Lukaschenkas Regierung an. Er lässt den ukrainischen Luftraum für Maschinen aus Belarus sperren und stoppt vorübergehend sogar den Import von Strom aus dem Nachbarland. Nun kann Selenskyj gewiss sein, dass Putin und Lukaschenka seine Worte und Entscheidungen zur Kenntnis nehmen. Innenpolitisch hat er den Oligarchen den Krieg erklärt, außenpolitisch hat er sich klar gegen die autoritären Herrscher der ehemaligen sowjetischen Republiken positioniert. Egal, ob seine Kritiker diese Handlung für mutig oder rücksichtslos halten, Selenskyj macht als ukrainischer Präsident nun wirklich ernst. Das war im Mai 2021 und der nächste Punkt im Buch ist Montag, der 21. Februar 2022, Moskauer Zeit. Ich habe es genannt, die Maske fällt. Das russische Staatsfernsehen ändert das Programm und zeigt Wladimir Putin, der vor einer russischen Flagge an einem Schreibtisch sitzt. Die Ukraine sei nicht einfach ein Nachbarland, sagt der russische Präsident. Sie sei integraler Bestandteil unserer eigenen Geschichte, unserer Kultur, unseres geistigen Raums und bla bla. Beginn der Vollinvasion. Beziehungsweise erstmal noch Vorgeplänkel. Gepänkel muss es dann heißen. Vorgeplänkel. USA, NATO, dies, das. Dann rollen die ersten Fahrzeuge da irgendwie über die Grenze und das ist dann, also am 24. Februar 2022, habe ich hier notiert, Vollinvasion. Wird dann hier auch sehr exakt mit Uhrzeiten, was, wo, an welchem Ort passiert und zum Beispiel 4.40 Uhr, Zelensky ruft in einem 67 Sekunden langen Video auf Instagram die Bevölkerung dazu auf, zu Hause zu bleiben. Und ich lese dann mal hier vor. Als die Sonne an diesem 24. Februar untergeht, kommt es auch rund um das Regierungsviertel zu Schießereien. Alle Lichter innerhalb des Geländes werden von ukrainischen Beamten ausgeschaltet. Zelensky und etwa ein Dutzend seiner Helfer ziehen sich kugelsichere Westen über und bekommen automatische Sturmgewehre in die Hände. Über sichere Telefonleitung bieten US-amerikanische und britische Experten an Zelensky und sein Team zu evakuieren. Er könnte nach Polen gehen, wo sie mithelfen würden, eine Exilregierung zu bilden. Jedenfalls soll er erstmal in einen sicheren Bunker außerhalb der Stadt fahren. Seine Leibwächter drängen Zelensky, das Angebot anzunehmen. Zweimal versuchen Mitglieder der russischen Spezialeinheiten, das Gelände der Präsidialverwaltung zu stürmen, was vorher gesagt wurde mit dem Ziel, Zelensky zu töten. Aber in dieser Nacht hat Zelensky bereits begriffen, was von ihm in der neuen Rolle des Oberbefehlshaber der Ukraine verlangt wird. Gegenüber den Verbündeten aus den USA sagte einen der Sätze, die später um die Welt gehen werde: Ich brauche Munition, keine Mitfahrgelegenheit. Oder im Original: I don't need ammunition, I need... Nee, hab ich das schön verkackt. I need ammunition, not a ride. Ne, weil Mitfahrgelegenheit ist ein Ride. Ja, das ging damals wirklich um die Welt, diese Videos. Der wusste eben auch schon, wenn man liest, das macht er über Instagram und da, das ist halt viral gegangen. Und dann ist auch nochmal, wird hier beschrieben, wie er dann auch im Stadtzentrum Kiew ist, auch mit seinen ganzen hohen Regierungskollegen und dann auch so mit dem Handy sich filmt, auch wieder Instagram. Und dann sagt er: Guten Abend an alle, der Fraktionsführer hier, der Leiter der Präsidialverwaltung hier, Premierminister Schmierhal ist hier, ne? Und dann meint er immer, zeigt er oder richtet er die Kamera immer auf die jeweilige Person. Und dann sagt er als letztes eben: Der Präsident ist hier, unsere Soldaten sind hier, die Bürger sind hier, wir alle sind hier, wir verteidigen unsere Unabhängigkeit, so soll es sein, Ehre unseren Verteidigern, seien es Männer oder Frauen, Ehre der Ukraine, also Slava Ukraina im Original. Und das Video, ja, steht hier, ist gerade mal 33 Sekunden lang, aber vielleicht symbolisiert nichts mehr als diese 33 Sekunden, was der neue Kriegspräsident Zelensky in der ausweglos erscheinenden Situation leistet. Binnen Augenblicken verbreiten sich seine Worte in der ganzen Ukraine. Bauarbeiter, Krankenschwestern, Soldaten, Polizistinnen, Buchhalter, Automechanikerinnen und unzählige weitere Ukrainerinnen und Ukrainer empfangen im Moment der Angst und Unsicherheit auf ihrem Handy die klare Botschaft ihres Präsidenten. Hier stehen wir zusammen und werden nicht weichen. Und so weiter und so weiter. Das Video habe ich auch damals gesehen. Ne? Und ja, das Buch endet dann. Es wird dann noch einmal erzählt von diesem Russian Warship Go Fuck Yourself, von dem Ereignis. Da ist auch gerade bei einem der letzten Gefangenenaustausche ist einer der Leute, die im Rahmen von dieser Russian Warship Go F Yourself Aktion in Gefangenschaft geraten ist. Weil das waren halt ukrainische Soldaten auf der Schlangeninsel, die ist gerade mal so 650 mal 650 Meter, und dann kam der russische Waffenkreuzer Moskwa und sie haben über Funk gesagt: Verpiesel dich. Gut, sie sind dann auch alle, ja, hops genommen worden, und wie gesagt, letztens ist gerade wieder im Rahmen eines Austausches einer, ich weiß nicht, ob mittlerweile alle freigelassen worden sind. Gibt auch eine Briefmarke zu dem Thema. So, und daran merkt man, von wann das Buch ist und wann es endet. Während ich die letzten Zeilen dieses Buches schreibe, sterben im Sommer des Jahres 2022 jeden Tag weitere Menschen, müssen die Ukrainerinnen und Ukrainer jeden Tag erneut ihren Mut für Demokratie und völkerrechtlich anerkannte Grenzen beweisen. Ja. Da würde ich gerne den Autor heute mal fragen: Hättest du gedacht, als du das geschrieben hast im Sommer 22, dass du, ich guck mal auf die Uhr, im Sommer 25, ja, der Krieg immer noch fortwährt? Ja, dann kommt ausgewählte Literatur, Anmerkung, das sind die Endnoten, es sind Endnoten, also durchnummeriert, nicht in Kapitel unterteilt. Dann kommen hier hinten noch zwei Karten. Das ist einmal historische Karte der Ukraine, Entwicklung der Grenzverläufe im 20. Jahrhundert. Und das ist, ne, wie ich schon sagte, dann siehst du hier Polen. Das, was 1993 sozusagen Polen war, oder wo 1945. Und ja, es ist sehr verwirrend. Eigentlich müsste man so das als animierte Grafik, damit man sieht, wieso die Grenzen rauf und runter und vor und zurück gehen. Und dann nochmal Karte der Ukraine, Frontverläufe des russischen Angriffskrieges. Ja, da sieht man halt, ne, was war schon 2014, ne? Was war da schon? Ach so, das wird natürlich auch erwähnt, das war ja mit der Krim-Besetzung, war das ja nicht erledigt mit den kleinen grünen Männchen, dann ging es ja weiter, Luhansk, Donetsk und Minsker Abkommen 1, 2, 3 oder wie viele es gibt, das wird in dem Buch natürlich auch alles beschrieben, das habe ich jetzt übersprungen. Danksagung über den Autor, das war das Buch. Also sagen wir mal so, ich habe mich ja schon vorher viel, viel, viel mit der Ukraine beschäftigt. Natürlich habe ich da, ging es mir da darum, das aktuelle Geschehen möglichst dicht zu verfolgen, weil ich zu den Menschen gehöre, die sagen, ich möchte über dieses Thema möglichst gut informiert sein, weil für mich Unwissenheit Verunsicherung bedeutet. Auch wenn das, was ich dadurch erfahre, nicht schön ist und ich habe viele unschöne Dinge dabei erfahren, hilft es mir trotzdem besser, wenn ich sage, ich habe das Gefühl, ich bin informiert und ich kann versuchen, so gut es geht, das irgendwie einzuschätzen, die Situation. Das Buch hat jetzt nochmal geholfen, auch wenn das natürlich auch schon viel Thema war, in dem, was ich so bisher gelesen habe, so die ganze Historie der Ukraine, weil das ja genau sozusagen der springende Punkt ist, die Argumentation von Putin, von Russland ist, weshalb sie meinen, dass sie berechtigt sind, dieses Land für sich zu beanspruchen. Und die Argumentation ist ja mal, ja, die Ukrainer sind ja eigentlich auch Russen, sind ja unsere Brüder, wäre ja eigentlich, Brüder würde man ja nicht unbedingt einverleiben. Aber eben so dieses, ja, das sind ja alles Nazis und so weiter und so fort. Also, ja. Da hilft dieses Buch nochmal so einen Rundumblick zu kriegen und vor allen Dingen selbst eben diese letzten, ich sag mal, die letzten 10 Jahre oder 20 Jahre. Also ich muss sagen, klar, ich habe das damals schon mitgekriegt mit der Orangenrevolution und mit dem Euromaidan. Das hat man alles so mitgekriegt, weil es wurde ja in den Nachrichten darüber berichtet. Aber das alles nochmal so schön chronologisch, wie es sich gehört, erzählt zu bekommen, dass man das wirklich mal so einmal stringent vor Augen hat, und dann sieht ja, wo hat das hingeführt. Und das ist für mich, so habe ich es hier als Fazit, das ist für mich Geschichtsunterricht, der mir hilft, die Gegenwart zu verstehen. Und das soll es zu diesem Buch gewesen sein. Ja, ansonsten werde ich nicht verraten, welches Buch ich als nächstes lese. Das soll eine Überraschung sein. Vielleicht poste ich auf Instagram, habe ich ja schon mehrfach erwähnt. Wenn Zelensky was auf Instagram postet, kann ich das ja auch machen. Follow me on Instagram, ja, das werde ich jetzt garantiert nicht sagen. Ja, das werdet ihr nächstes Mal gewahr, welches Buch ich als nächstes gelesen haben werde, Futur 2. Und bis dahin sage ich doch einfach Tschüss.